Health Talk, der eHealth.com-Podcast für ein besseres Gesundheitswesen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von eHealth Talk, dem eHealth.com-Podcast für ein besseres Gesundheitswesen. Mein Name ist Philipp Grätzel, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir hatten in unserer letzten Ausgabe über die Digitalisierung des ambulanten Bereitschaftsdienstes gesprochen. Heute wird es deutlich medizinischer. Wir reden nämlich über mentale Gesundheit. Auch bei diesem Thema haben wir natürlich einen digitalen Blickwinkel. Es geht um die Frage, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen künstliche Intelligenz nutzen. Wir werden über die psychiatrische Versorgung in Zeiten eines digitalisierten Gesundheitswesens sprechen, über die IT-Startup-Welt im Bereich Psychiatrie und über die Relevanz von KI und KI-Kompetenz in der psychiatrischen bzw. der psychotherapeutischen Ausbildung. Als Gast begrüße ich Professor Dr. Marc Augustin aus Bochum. Marc Augustin ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und war lange Jahre in der Klinik für Psychiatrie am Universitätsklinikum der RWTH Aachen tätig. Seit 2019 ist er Professor für Soziale Medizin an der Evangelischen Hochschule der EVH in Bochum. Herzlich willkommen, Marc Augustin.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Marc Augustin, Sie sind dieser Tage, habe ich gesehen, ein gefragter Gesprächspartner in den Medien. Sie waren in meinem Podcast, ich meine, der Zeit zu hören. Ich habe Sie kürzlich im Tagesspiegel zitiert gesehen. Der Grund dafür ist, dass Sie sich mit psychiatrischen Fachartikeln zu Wort melden, die sich mit den Auswirkungen von KI und insbesondere von KI-Chatbots auf Menschen mit mentalen Erkrankungen beschäftigen. Bevor wir zu diesem Thema kommen, wie kamen Sie als Psychiater dazu, sich beruflich mit KI oder allgemeiner mit Digitalisierung zu beschäftigen?
Ja, ich muss sagen, als ChatGPT rauskam im November 2022, war ich zunächst erstmal skeptisch, habe mich eigentlich nicht wirklich direkt damit befasst, habe dann aber über die Zeit gesehen, dass es ja doch eigentlich erhebliche Veränderungen für Gesellschaft, Arbeitswelt und auch Medizin bringen wird. Und da ist mein Interesse sozusagen stetig gewachsen. Vor allem, weil ich glaube, dass digitale Interventionen auch neue, möglicherweise gezieltere Therapien bereitstellen können, als wir das bislang haben, vielleicht auch für Gruppen, die bislang noch gar nicht versorgt sind. Und insofern kann ich sagen, trotz der Skepsis ist das Interesse gewachsen und vor allem eben, was es im medizinisch-psychotherapeutischen Bereich macht.
Wenn wir jetzt speziell über KI-Chatbots reden, das wird unser Schwerpunktthema sein heute. Es gibt ja Menschen, die sich in KI-Chatbots geradezu verlieren können. Sie führen dann lange Unterhaltungen, sie bringen sich emotional ein in diese Unterhaltungen, sie greifen frühere Gespräche mit dem Chatbot später wieder auf, verlieren sich in philosophische Diskussionen teilweise stundenlang. Andere Menschen sind für diese Art Interaktion überhaupt nicht anfällig. Und zwar auch dann nicht, wenn sie sich zum Beispiel beruflich sehr viel mit KI-Chatbots beschäftigen oder diese sehr viel nutzen. Für diese Menschen sind ChatGPT, Claude und so weiter im Wesentlichen bessere Suchmaschinen, vielmehr aber auch nicht. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, ich selber versuche es auch als Werkzeug zu sehen. Das ist die Qualität, wo LLMs oder KI-Chatbots wirklich gut sind, bei Sprache, also sozusagen mit Sprache zu arbeiten, vielleicht auch ja wissenschaftliche Ergebnisse zu recherchieren, wobei man dann auch schon spezialisierte Suchmaschinen nehmen muss. Aber ich selber nutze es vor allem eben zur Arbeit mit Texten, also wenn es um sprachliche, grammatikalische Verbesserungen geht, auch mit englischsprachigen Texten. Ich bin nicht bisher so tief in der Interaktion wie andere Menschen das sicherlich sind, aber mir ist das sehr bewusst, dass Menschen das auch für emotionale Themen und auch als vielleicht Resonanzraum nutzen, mit Dingen, die sie sonst früher mit Freund, Freundin besprochen hätten.
Also ist jetzt nicht ganz so philosophisch, wie das manche machen, aber ich habe damals, als ChatGPT neu war, Sie haben es ja gesagt, ich glaube November 2022 war das, habe mich mitunter für hilfreiche Antworten bedankt. Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass das an der Stelle angebracht ist, weil der Chatbot nett zu mir war und mir in der Situation geholfen hatte. Irgendwann habe ich dann natürlich damit aufgehört, weil es objektiv gesehen völlig albern ist. Woher kommt denn diese Neigung mancher Menschen, mich eingeschlossen, etwas von dem jeder weiß, dass es nichts weiter ist, als ein Softwareprogramm auf diese Weise zu vermenschlichen?
Ja, zunächst kann ich zugeben, mir ist das Gleiche passiert. Also auch ich habe Höflichkeitsregeln angewandt und erwische mich dabei, dass ich mich bedanke, obwohl es ja wirklich, wie Sie auch sagen, ein, ja, letztlich ein kalter Algorithmus ist, der keine Gefühle hat. Diese Vermenschlichung wird auch Anthropomorphismus genannt und die scheint uns Menschen zunächst mal eingegeben zu sein. Also wir haben das ja auch bei Tieren. Manche Menschen vermenschlichen ihr Auto, andere Objekte. Wir sehen das auch bei Kindern beispielsweise. Der Psychiater und Philosoph Thomas Fuchs hat dieses Beispiel in einem Artikel von einem Kind, das mit einer Teetasse spielt und dreht diese Teetasse um und sagt dann, die Teetasse ist traurig. Bezogen auf Technik und auf KI im Speziellen nimmt man an, dass das Vermenschlichung ein Mechanismus ist, um uns etwas begreiflich zu machen, was wir eigentlich nur mit sehr komplexen technischen Fähigkeiten verstehen würden. Und wahrscheinlich erleben wir uns auch kompetenter, wenn wir einem Objekt menschliche Eigenschaften zuschreiben. Und zuletzt ist auch die Hypothese, dass wir so gepolt sind auf soziale Begegnungen, auf menschliche Interaktionen, dass es uns leichter fällt, mit einem System zu interagieren, wenn wir auch sozusagen das Wien gegenüber wahrnehmen.
Die Teetasse ist traurig, das gefällt mir gut. Das klingt ja schon ein bisschen so, als ob das nicht zwangsläufig was Problematisches ist. Wie ist denn das aus psychiatrischer Sicht? Muss man von dieser Anthropomorphisierung wegkommen, um mental gesund zu bleiben, oder darf man es damit zumindest nicht übertreiben?
Ich denke, das Zweite, also das Nicht-Übertreiben ist sicherlich das, was hilfreich ist. Wahrscheinlich ist uns diese Vermenschlichung so zu eigen, dass wir sie auch gar nicht abstellen können. Aber da, wo Grenzen verschwimmen, wo wir sozusagen dahin kommen, dass uns nicht mehr bewusst ist, dass wir mit einer KI sprechen, mit einem algorithmischen System, dass wir den Eindruck haben, wir sprechen mit einem echten Gegenüber, das ist sicherlich der Bereich, der kritisch ist. Der Deutsche Ethikrat hatte auch in der Stellungnahme darauf hingewiesen, dass wir auch nicht annehmen können, dass jede Person beim Umgang mit KI immer weiß, da steckt kein Mensch dahinter. Wenn wir an Kinder denken oder Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, dann haben wir durchaus ethische Risiken, weil diese Personen vielleicht dennoch denken, da ist ein Mensch und somit eigentlich einer Illusion erliegen. Das sind sicherlich kritische Bereiche.
Wir wollen über Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen sprechen. Sie haben im Sommer 2025 einen Fachartikel zu KI und mentaler Gesundheit in der Zeitschrift Der Nervenarzt veröffentlicht. Eine Art Überblicksartikel über Fallberichte von Patientinnen und Patienten mit KI-assoziierten Psychosen. Bevor wir klären, was genau eine KI-assoziierte Psychose ist, nur weil Sie das gerade angesprochen haben, wissen Menschen mit Psychosen, dass hinter der KI kein Mensch ist?
Ja, damit sprechen Sie eigentlich so den wesentlichen Punkt an. Psychosen erstmal ist ein Überbegriff für eine Gruppe von psychischen Störungen, bei denen wir sagen, der Realitätsbezug ist verloren gegangen. Das heißt, ich habe Gedanken, zum Beispiel wahnhafte Gedanken, dass ich beobachtet oder verfolgt werde, oder ich habe Sinneseindrücke wie Halluzinationen, dass ich also eine Stimme höre, die niemand anderes hört. Und ähnlich wäre es natürlich, wenn ich ein technisches System so wahrnehme, dass es mir reell vorkommt und dass ich den Eindruck habe, da ist ein menschliches Gegenüber. Das ist sicherlich eine Form von Spektrum, also mit Graubereichen, wo wir nicht eindeutig sagen können, nicht psychotisch, psychotisch, aber das ist ein Bereich, in dem sich ja auch dieser Übersichtsartikel bewegt, also der sehr interessant ist und vor allem geklärt werden muss, wie wir diese Abstufung hinbekommen. Im Frühjahr 2025 kamen so die ersten Berichte auf, dass Menschen wahnhaftes Erleben hatten im Zusammenhang mit KI, weil sie KI genutzt haben, auch intensiv genutzt haben. Und das waren einzelne Fälle, wo Menschen zum Beispiel die wahnhaften Gedanken hatten, sie hätten von KI eine besondere Aufgabe bekommen, sie hätten eine physikalische Weltformel entdeckt oder hätten KI zum Leben erweckt, sodass sie sozusagen so eine gottähnliche Instanz gewesen wäre. Und das, was der Artikel auch versucht, so ein bisschen zu beschreiben, ist, dass offensichtlich die KI eine bestimmte Rolle in diesen Interaktionen gespielt hat. Das heißt, sie hat nicht einfach nur widergespiegelt, sondern möglicherweise auch solche Inhalte bestärkt und möglicherweise auch ausgebaut. Und das ist sozusagen das, wo wir natürlich in den kritischen Bereich kommen, wenn hier Krankheitssymptome widergespiegelt, möglicherweise auch verstärkt werden.
Verstehe. Sie benutzen in dem Artikel den Begriff KI-assoziierte Psychose. Warum KI-assoziiert? Was sagt der Begriff aus über die Krankheitsmechanismen dahinter? Oder auch nicht?
Ja, das ist so ein bisschen sozusagen der wissenschaftlich vorsichtige Begriff, weil die Kausalität, also Ursache, einfach nicht vollkommen klar ist. KI assoziiert würde bedeuten, es kann sein, dass KI das Ganze befördert und verstärkt und Warninhalte unterstützt. Das wäre zu befürchten, dass es sozusagen auch wirklich einen ursächlichen Anteil hat. Das ist aber nicht bewiesen. Es könnte eben auch das Gegenteil der Fall sein, dass wir einfach sehen, es gibt Menschen, die beginnen psychotisch werden, so wie wir das ja auch ohne KI erlebt haben, und die sich dann sozial zurückziehen und mehr KI zuwenden und deshalb diese intensive Nutzung sozusagen nicht der ursächliche Faktor ist, sondern nur ein Beitragender.
Es ist ja nicht ganz neu, dass Technik in Wahnvorstellungen sozusagen inkorporiert wird. Der Fernseher ist so ein klassisches Beispiel, da kann ich mich noch aus meiner Medizinausbildung dran erinnern. Aber auch Implantate als Gegenstand von Wahnvorstellungen sind nicht ganz selten. Reihen sich die Chatbots hier ein oder ist die Psychiatrie durch diese KI-Chatbots mit was grundsätzlich Neuem konfrontiert, was über Fernseher und Implantat-Wahnvorstellungen hinausgeht?
Ja, ich würde sagen, ja und nein. Also Sie haben vollkommen recht. Technologie ist immer in Warenvorstellungen eingebaut worden. Auch da nimmt man an, der Mechanismus ist ein Stück weit, ich kann mir die Technologie nicht erklären, wie Satelliten, Radio, Fernsehen eigentlich funktioniert. Und die Einbindung in so einen Warngedanken liefert letztlich ein Erklärungsmuster. Das ist auch sicherlich dem Effekt geschuldet, dass wir bei Menschen mit Psychose sehen, dass sie sehr häufig Verbindungen oder Absichten wahrnehmen, wo eigentlich keine sind. Das heißt, da reihen sich KI-Chatbots in diese Geschichte von Warnvorstellungen und technologischen Veränderungen ein. Andererseits gibt es auch deutliche Unterschiede. Also ich erinnere mich aus meiner klinischen Zeit auch an Menschen, die berichtet haben, ich schaue Fernsehen und der Moderator spricht direkt zu mir, der sendet mir eine Botschaft. Aber das war natürlich ein passives Empfangen. In dem Moment konnte die Person nicht mit dem Moderator interagieren. Der Fernseher ist ja ein eindirektionales Medium. Das, was wir jetzt haben, ist natürlich eher bidirektional. Ich kann mit der KI sprechen und habe den Eindruck, dass ich also nicht nur etwas empfange, vielleicht eine Botschaft, sondern auch sozusagen aktiv was zurücksenden kann und komme dann in eine Interaktion, die dann auch von einer erheblichen Dynamik geprägt sein kann. Und das ist aus meiner Sicht vollkommen neu, auch weil das so schnell und fehlerfrei passiert, dass sozusagen ich das gar nicht merke.
Genau, das wär auch mein Eindruck. Das ist eine aktive Interaktion, anders als bei den anderen Warnvorstellungen. Was sind denn genauer die Eigenschaften von so Chatbots, die Sie für Menschen mit wahnhaften Psychosen oder auch wahnhaften Neigungen zu einem Problem machen können? Weil also Interaktion ist ja auch bei einer Psychose erstmal nicht negativ. Wo sind da die Problempunkte, die entstehen?
Ganz richtig. Interaktion an sich wäre nicht negativ. Es sind verschiedene technische Mechanismen, bei denen sicherlich die erheblichste, die sogenannte Sycophancy ist, also die Tendenz zur Bestätigung und zum schmeichelhaften Antwortverhalten. Das ist etwas, was wir bei einer guten Freundin, bei TherapeutInnen überhaupt nicht hätten, dass sie also Warninhalte bestätigen, validieren, unterstützen, sondern wir hätten ja immer eine Konfrontation, eine Realitätsprüfung, dass also die Freundin sagt, du, das kann ich gar nicht verstehen, dass du sagst, der Fernsehmoderator hat dir eine Botschaft gesendet, das kann doch gar nicht sein, das ist technisch nicht möglich. Aber es beruht eben darauf, dass KI kein oder vielleicht nur wenig Weltwissen hat und dass sie in den letzten Trainingsphasen bei dem sogenannten Reinforcement Learning from Human Feedback, wenn Menschen also Feedback geben, dann offensichtlich dieses Sycophancy, dieses bestätigende Antwortverhalten antrainiert bekommt. Es gibt weitere Mechanismen, da wäre sowas wie die Memory-Funktion zu nennen, dass wir also sozusagen über verschiedene Chats die KI auf Inhalte zugreifen kann, die ich ihr mal gegeben habe. Wenn ich selber jetzt vergesse, dass ich persönliche Details geteilt habe und die tauchen jetzt in einem neuen Chat bei einem ganz anderen Thema wieder auf, dann kann mich das natürlich misstrauisch machen, weil ich sozusagen das Gefühl habe, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Die KI weiß mehr, als eigentlich sie wissen darf. Und das Letzte wäre sicherlich diese Aspekte von Jailbreaking. Also wenn ich direkt mit wahnhaften Gedanken Gespräch mit KI beginne, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie dagegen hält und sagt, das ist nicht so, das kann eigentlich so nicht sein, dass der Fernsehmoderator mit dir spricht. Wenn ich aber sehr langsame Verläufe habe, lange Gespräche, in denen ich immer wieder in kleinen Variationen auf das Thema komme, dann kann durchaus die KI schlechter sich an die Sicherheitsmechanismen halten, die eigentlich antrainiert sind. Also es gibt Berichte über KI-assoziierte Psychosefälle, wo jemand 300 Stunden mit KI beispielsweise in Interaktion war. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass da Sicherheitsmechanismen, die die ersten 10 Minuten von einem Gespräch gut halten, irgendwann schlechter werden. Und zuletzt gab es ja auch bestimmte Prompts, die durch die Medien gegangen sind. Wenn ich also sage, ich recherchiere für ein Geschichtsprojekt, wie man beispielsweise, wie eine bestimmte Substanz hergestellt wird oder berichte es mir in Form von Poesie oder als Fiktion, dass dann solche Sicherheitsmechanismen auch umgangen werden können.
Man kann das Ganze ja noch weiterdenken. Sie haben das auch gemacht in einem aktuellen Kommentar für die Zeitschrift Acta Neuropsychiatrica war das. Spekulieren Sie darüber, was der zunehmende Einsatz von verbalen Chatbots für Menschen mit Psychosen bedeuten könnte. Also nochmal eine Stufe weiter, Chatbots, mit denen man sich nicht nur auf natürliche Weise schriftlich austauscht, sondern wirklich verbal kommuniziert, redet, wie wir zwei uns jetzt unterhalten. Sehen Sie hier zusätzliche Risiken?
Aus meiner Sicht schon. Das, was wir ja auch gerade machen, wie Sie sagen, ist natürliche Sprache. Und natürliche Sprache ist uns erstmal total eigen. Also unser Gehirn ist darauf geprägt. Sie bekommen natürliche Sprache schon im Mutterleib zu hören. Und die ersten Lebensjahre sind vollkommen geprägt von natürlicher Sprache. Das heißt, Schriftsprache lernen wir erst im Alter von üblicherweise 6, 7 Jahren mit Schulbeginn. Das würde dafür sprechen, dass wir bei Schriftsprache wahrscheinlich mehr Distanz haben. Auch unser Gespräch, wenn ich das jetzt als Transkript lese, dann werden viele Informationen mir fehlen, dort, wo wir Pausen machen, wo wir Betonungen setzen, dort, wo wir vielleicht emotionaler werden, wo ich sehr selbstbewusst spreche oder vielleicht unsicher wirke und leiser spreche. Diese ganzen Informationen haben wir nur bei gesprochener Sprache. Und darauf beruht unsere Hypothese, das macht sie wahrscheinlich direkter und auch wesentlich einnehmender als geschriebene Sprache. Sie ist auch deutlich schneller, wenn wir denken, wie viel Zeit wir für Tippen brauchen und auch für Überlegen, wenn wir über WhatsApp beispielsweise kommunizieren, dann geht Sprechen wesentlich schneller und man hat weniger Zeit zum Nachdenken. Und das wird wahrscheinlich die Risiken erhöhen, dass KI wir noch menschlicher wahrnehmen, dass sie uns noch einnehmender vorkommt. Und das könnte einerseits diese Phänomene, die wir eben besprochen haben, verstärken oder auch ganz neue Phänomene, ja, sozusagen den Boden bereiten, wenn wir an sowas denken wie Abhängigkeiten oder fehlende Distanzierung von Chatbots, dass ich vielleicht lieber mit einem Chatbot spreche als mit einer guten Freundin, weil ich da keinen Kontra kriege. Das öffnet sozusagen möglicherweise neue Problemfelder, wo man einfach sehr gut drauf schauen muss.
Bevor wir gleich dazu kommen, wie man jetzt tatsächlich mit diesem Problem umgeht, lassen Sie uns mal kurz einen Ausflug machen zu anderen nicht wahnhaften psychiatrischen Erkrankungen. Das ist ja auch schon so ein bisschen durch die Presse gegangen, immer mal wieder. Inwieweit kann KI, können KI-Chatbots auch für depressive Menschen zum Beispiel gefährlich werden?
Ja, beschrieben sind in der Tat ja Fälle, vor allem von Jugendlichen, die Suizidgedanken und auch Suizidmethoden mit KI besprochen haben. Und in Einzelfällen ist es dann auch zu Suiziden gekommen. Da sind ja auch gerichtliche Auseinandersetzungen in den USA teilweise anhängig. Und da kann man natürlich vermuten, dass depressive Symptome auch eine Rolle gespielt haben könnten, weil wir das häufig sehen im Zusammenhang mit Suizidgedanken. Für andere Bereiche gibt es relativ wenig Daten. Also man könnte sich vorstellen, ein bestätigendes Antwortverhalten von KI, was wir mit dieser Sycophancy haben, könnte ja auch bedeuten, dass ich bestärkt werde, Dinge zu tun, die mir gut tun. Also das könnten auch positive Bereiche sein, wo Bestätigung gut ist. Wenn es aber vielleicht um Konflikte auf der Arbeit geht oder wenn es um Antriebsmangel geht, dass ich das Haus nicht verlassen kann, dass ich darin bestätigt werde, das wäre natürlich therapeutisch wenig hilfreich.
Also es ist schon so ein bisschen ambivalent, gerade auch bei der Depression. Ich habe da jetzt keine Daten zu parat, aber ich bin überzeugt, dass KI-Chatbots für manche Menschen relativ hilfreich sein können, gerade auch in Richtung über Dinge sprechen zu können und zumal vielleicht künftig mit echter Sprache über Dinge sprechen zu können, über die man vielleicht sprechen will, aber das sich in der Öffentlichkeit mit echten Menschen nicht traut.
Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Das ist sicherlich dieser Punkt von Niedrigschwelligkeit. Wir wissen auch, dass wir in Interaktion mit Systemen, dass wir sozusagen eher bereit sind, Dinge zu teilen, gerade weil ich das Gefühl habe, da ist eben kein Mensch. Man muss sich dann natürlich auch die Frage stellen, mit wem teile ich dann diese Daten, also großen Technologiekonzernen. Und für andere Bereiche, wenn es um therapeutische Verhaltensaktivierung geht, also wenn es darum geht, positive Aktivitäten aufzunehmen, Sport zu machen, vielleicht Aktivitäten wiederzuentdecken, bei denen ich Freude empfunden habe. Auch sowas, was in den Bereich Psychoedukation geht, gute wissenschaftlich fundierte Informationen zu geben über Krankheitsbilder. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass KI-Chatbots hilfreich sind. Auch weil ich eben nicht in eine Praxis muss. Ich muss keine Wartezeiten möglicherweise überstehen. Ich muss nicht diese Überwindung, die ja mit einem Stigma möglicherweise verbunden ist, oder eben, dass ich einer zunächst ja vollkommen fremden Person in der Therapiesituation gegenüber sitze. Das alles müsste ich nicht überwinden. Das wären durchaus positive Punkte.
Wir kommen zu dem Teil, wo wir so ein bisschen versuchen zu klären, wie man mit der Gemengelage umgeht. Vielleicht fangen wir mit der technischen, mit der Herstellerseite an. Wo sehen Sie denn hier Ansatzpunkte, mit denen es gelingen könnte, die positiven Dimensionen, die Chatbots ja offensichtlich haben, gerade auch für Ihr Fachgebiet, zu erhalten, aber gleichzeitig die Risiken zu minimieren? Und Nachfrage, gibt es vielleicht auf Herstellerseite da schon ein Bewusstsein? Sind da schon bestimmte Prozesse, technische Vorkehrungen oder Ähnliches existent?
Ja, zunächst würde ich mir wünschen, auch aus Forscherperspektive, dass wir die Phänomene noch besser verstehen. Es sind ja zurzeit vor allem Medienberichte, die wir haben, noch relativ wenig wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, auch weil es eben so neu ist und so schnell vorangeht, was die Technik angeht. Das heißt also zunächst mal die Phänomene besser zu verstehen, um auch vielleicht deutlicher zu wissen, welche Personen haben überhaupt keine Risiken in KI-Interaktionen und bei welchen Personen müssen wir genauer hinschauen. Und das Gleiche wäre, das geht so ein bisschen in die Richtung zu erfassen, wer würde denn davon profitieren, welche Gruppe, vielleicht auch in welcher Phase von Erkrankungen. Wir wissen aus den USA, da gibt es vom Dartmouth College eine erste randomisiert kontrollierte Studie zu einem therapeutischen Chatbot, Terabot, die aber auch methodisch teilweise kritisch beleuchtet wurde in Fachjournalen. Aber es wird ein weiterer Baustein in der Therapie dazukommen, dass wir KI-Chatbots sicherlich nach Prüfung und nach Studien in der Versorgung sehen werden. Das, worauf Hersteller sicherlich achten sollten und wo sie in der Pflicht sind, das ist erstmal, dass sie zurzeit die besten Daten haben, um diese Einzelfälle und Phänomene besser auszuleuchten. Ich nehme durchaus wahr aus Pressemeldungen, dass ein Bewusstsein besteht, dass es Sicherheitsprobleme gibt. Andererseits sind viele Daten nicht öffentlich. Also beispielsweise, wenn wir jetzt über Text und Anteil Sprache sprechen, ist gar nicht klar, welcher Anteil von Usern sich vor allem im Chat unterhält oder wer natürliche Sprache nutzt. Also solche Informationen wären hilfreich. Und dann sind es natürlich bisher vor allem Vorschläge, die in Richtung von Begrenzung, Limitierung gehen. Also das heißt, wir sehen bei Anbietern wie Character AI Altersbeschränkungen, die beispielsweise die Nutzung von Chatbots für Personen unter 18 Jahren eingeschränkt haben. Es gibt die Diskussion von Timeouts, also kann ich stundenlang ohne Unterbrechung mit einer KI eigentlich in Interaktion sein? Bei einer guten Freundin würde die ja auch irgendwann sagen, mir reicht's jetzt, lass uns mal einen Spaziergang machen. Auch sowas kann man sich vorstellen. Sollten wir nicht so ein Monitoring-System haben, das sozusagen solche Interaktionen dann auch ja flaggt und sagt, das ist kritisch hier? Und das ist ein Vorschlag von einer Gruppe von der TU Dresden, was sozusagen medizinische Regulierung angeht. Auch, dass die KI selber die Limits deutlich sagt. Also da, wo es um therapeutische Inhalte geht, müsste ein KI-Chatbot angeben, ich bin kein Therapeut, hier sind Adressen, das ist der normale Weg, aber das sind meine Grenzen. Und das ist etwas, was wir derzeit eben nicht haben. Die geben durchaus Inhalte aus, von denen ich als ärztlicher Psychotherapeut sagen würde, die sind sehr stark angelehnt an das, was sozusagen man auch im Therapieraum machen würde, aber ohne auf die Grenzen hinzuweisen.
Oder es kommt halt zu diesem von Ihnen schon angesprochenen Jailbreak-Phänomen, wo es am Anfang irgendwie funktioniert und man textet den Chatbot quasi so lange zu, bis er einem die gewünschte Information dann doch gibt, die er eigentlich nicht geben will. Was bedeutet das denn jetzt alles für die praktische Psychiatrie und Psychotherapie? Sollte das Thema KI-Chatbots zum Beispiel in Gesprächen mit Personen, die Wahnvorstellungen haben, aktiv angesprochen werden, dass da Probleme entstehen können? Sollte man warten, bis das Thema von selber aufkommt? Wie kann das im konkreten Umgang mit den Patientinnen und Patienten optimalerweise aussehen?
Also ich würde vorschlagen, dass Fachkräfte das Thema auf dem Schirm haben. Das betrifft zurzeit wahrscheinlich noch nicht die breiten Bevölkerungsschichten, dass alle in dem Maße mit KI im Kontakt sind, wie das vielleicht junge Leute sind oder die, die es sehr intensiv und auch mit Interesse nutzen. Aber ich würde es grundsätzlich in der Anamnese dazu nehmen, so also wie wir auch nach Vorerkrankungen fragen, nach Familienerkrankungen, würde für mich dazugehören, nutzen Sie Technologie, nutzen Sie KI für Ihre psychische Gesundheit. In welcher Art und Weise nutzen Sie das? Was besprechen Sie dort? Hilft Ihnen das? Haben Sie auch problematische Bereiche oder Kontakte schon erlebt? Haben Sie gemerkt, dass Sie sich mehr oder weniger mit Freunden treffen, dass Sie sich zurückziehen? Also das wären so Aspekte, die mich aus ja fachlicher Sicht interessieren würden, die einfach mit erhoben werden sollten.
Um das zu können im Patientengespräch, braucht es ja eine gewisse Grundkenntnis solcher Tools. Das haben Sie sich kürzlich im Rahmen eines Forschungsprojekts mal genauer angeschaut. Sie haben, korrigieren Sie mich, 335, glaube ich, ärztliche und psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ganz unterschiedlichen Altersstufen zum Thema KI befragt. Mal ganz platt gefragt, wie KI-fit sind denn Ihre Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise für wie KI-fit halten Sie sich?
Ja, man muss dazu sagen, die Zahl ist vollkommen korrekt, die Sie genannt haben. Wir haben Einstellungen zur KI erfragt und Kompetenzen, aber das bei einer nicht repräsentativen Stichprobe. Also das heißt, wir könnten Verzerrungen haben, dass Leute interessiert waren am Thema und haben deshalb teilgenommen. Und wir haben diese Kompetenzen und Einstellungen nicht objektiv erfasst. Das war eine Selbstauskunft. Auch die kann ja immer Verzerrungen unterliegen. Man kann sagen, technische Kompetenzen waren ausgesprochen niedrig ausgeprägt. Also wenn es darum geht, dass Personen gesagt haben, ich fühle mich kompetent, KI zum Beispiel zu designen, zu programmieren, also sowas, was wir jetzt vielleicht so im Bereich Vibe-Coding haben oder dass jemand Claude Code nutzt, um irgendwie eine Optimierung in eigenen Arbeitsabläufen zu haben, das war überhaupt nicht vorhanden. Also die Stichprobe ist hier deutlich technikfern, was die Bewertung eigener technischer Kompetenzen angeht. Was so reflektive Kompetenzen angeht, die uns aus ethischer und fachlicher Sicht besonders interessieren, also die Fähigkeit, KI zu erkennen, Vor- und Nachteile abzuwägen, KI auch gezielt einzusetzen, die waren allesamt mittelgradig ausgeprägt. Mittelgradig heißt also auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir so um den Wert 4, 5, teilweise auch ein bisschen höher. Das wäre also in dem Sinne durchaus ausbaufähig in Aus- und Weiterbildung, wenn wir ja wissen, dass KI künftig auch in der Versorgung eine wesentliche Rolle spielen könnte. Das, was wir auch gesehen haben, war ein Alterseffekt, vielleicht nicht ganz unerwartet. Also jüngere Fachkräfte fühlten sich kompetenter, hatten positivere Einstellungen. Auch hier könnte man überlegen, ob für Fortbildungen wir gezielt diese, ich sage mal, ältere Gruppe von Fachkräften anders adressieren oder besser abholen.
Das ist jetzt das Thema KI-Kompetenz gewesen. Und wie sieht es mit der Einschätzung der KI innerhalb Ihres Fachgebiets aus? Also das, was wir vorhin gesprochen haben, werden eher die Chancen, eher die Risiken gesehen oder beides in gleicher und angemessener Weise?
Ja, ich nehme wahr, dass es eher das Letztere ist. Also eine differenzierte Wahrnehmung, dass sowohl Chancen als auch Risiken gesehen werden. Wir haben große Vorteile natürlich, was die Vernetzung angeht, was große Datenmengen angeht, was die Suche nach Mustern angeht, die uns bisher vielleicht entgehen und eben auch die Zugänge in der Versorgung zu vereinfachen. Da sind sicherlich große Chancen. Aber im Selbstverständnis ist Psychiatrie und Psychotherapie eine zutiefst menschliche Disziplin. Also alles, was Richtung Ersetzung oder Verdrängung von persönlicher Begegnung geht, das wird kritisch gesehen. Und insofern wird es auch da wahrscheinlich darum gehen, welche Gruppen profitieren von digitalen Lösungen, die eben auf Selbstwirksamkeit, Selbstaktivierung setzen. Aber welche Personen brauchen dann doch den menschlichen Therapeuten, die Therapeutin, weil es auch in der Psychotherapie ja um eine korrigierende Beziehungserfahrung gehen kann, dass ich merke im direkten Kontakt, da ist jemand, der schaut mit mir auf mein Leben, wie ich es bewerte, wie ich denke, schaut, ob vielleicht Verzerrungen da sind, ist aber auch sozusagen für mich da, mich sanft zu konfrontieren und zu korrigieren, sodass ich daran wachsen kann. Das ist etwas, was KI aus meiner Sicht nicht kann, was eine menschliche Kompetenz bleibt.
Was ich interessant fand bei der Arbeit, als ich sie gelesen habe, Sie haben gesagt, ist nicht repräsentativ, insofern sollte man es wahrscheinlich auch nicht überinterpretieren, aber ist dieser Unterschied zwischen den Fachgruppen in Ihrem Bereich, einerseits die ärztlichen Psychotherapeuten, also die mit medizinischer Ausbildung und die psychologischen Psychotherapeuten, die Psychologie studiert haben, da war es so, dass bei den ärztlichen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Vergleich zu den psychologischen Kollegen eher eine positivere Einstellung rauskam. Wie erklären Sie sich das, auch vor dem Hintergrund, dass ja zum Beispiel bei digitalen Gesundheitsanwendungen, den DIGAs, die psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Moment die sind, die am bei weitem häufigsten verordnen?
Ja, wir haben zwei Hypothesen dazu, ohne dass wir es wahrscheinlich genau wirklich wissen. Das eine ist diese naturwissenschaftliche Prägung von Ärztinnen bereits im Studium, dass wir also einen stärker vielleicht auch biologisch-technologischen Fokus haben. Und das zweite ist, dass die psychologischen Psychotherapeutinnen in unserer Studie häufiger in Einzelpraxen oder Gemeinschaftspraxen gearbeitet haben. Die ärztlichen Psychotherapeutinnen waren häufiger an der Klinik. Bei der Klinik kann man sich vorstellen, dass ich Berührungspunkte habe mit anderen Fachbereichen, beispielsweise Dermatologie, Radiologie, in denen KI-Systeme auch schon im Einsatz sind oder ich sozusagen mitbekomme, da passiert einiges und könnte sehen, dass also andere Bereiche davon profitieren und das führt vielleicht dazu, dass ich auch eine positivere Einstellung habe. Das sind so die Annahmen, die wir da haben.
Aber eine generelle Skepsis, auch bei den psychologischen Psychotherapeutinnen sehen Sie nicht wirklich. Da spricht ja eigentlich auch dieses Thema DIGA so ein bisschen dagegen. Das wird, finde ich, korrigieren Sie mich auch da, überraschend gut aufgenommen in der psychiatrischen Versorgung.
Ja, so sehe ich es auch, genau. So nehme ich es auch wahr und auch, weil es eben die Möglichkeit bietet, dass psychologische Psychotherapeutinnen, die ja häufig also einen erheblichen Ansturm von Patientinnen erleben, die Wartezeiten haben, dass es ihnen die Möglichkeit gibt, hier zumindest zu sagen, es gibt etwas, mit dem wir Wartezeit überbrücken können oder wir nutzen es im Sinne von Blended Care als Vertiefung, weil wir uns eben nur einmal oder die Woche oder alle 2 Wochen sehen, gibt es etwas, mit dem sie daran weiterarbeiten können, selbst wenn wir uns hier nicht in einer Stunde begegnen.
Ich kann an der Stelle mal ein paar Zahlen einfügen für die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht nicht wissen. Wir haben im Moment 61 digitale Gesundheitsanwendungen im App Store des BfArM, des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, also Anwendungen, die eine offizielle Zulassung haben. Und von diesen 61 sind rund die Hälfte Anwendungen, also sogenannte DIGAs, die sich im weiteren Sinne mit mentaler Gesundheit beschäftigen. Und immerhin 17 von 61 DIGAs sind psychiatrisch im engeren Sinne, also haben die Zielgruppe oder die Indikation Depression, Angststörungen oder auch spezifische Phobien. Hätten Sie das so erwartet, Herr Augustin, als vor ein paar Jahren die DIGAs aufkamen, dass das so ein Blockbuster-Thema wird, die mentale Gesundheit in dem Bereich?
Ja, direkt erwartet habe ich es nicht. Andererseits, wenn man jetzt zurückblickend drauf schaut, es verdeutlicht zunächst mal, dass psychische Störungen Volkserkrankungen sind. Also wenn wir an Depressionen, an Angststörungen, an Abhängigkeit denken, es gibt Zahlen, dass in einem Jahr jeder vierte Erwachsene die Diagnose für eine psychische Störung erfüllt. Das heißt, wir haben einen großen Bereich, der betroffen ist. Und das andere ist, dass wir in unserer Disziplin natürlich eine lange Historie auch von Selbsthilfeinterventionen haben. Wenn wir an Bücher denken oder CDs mit Entspannungsübungen, dann gibt es hier, gab es lange Bereiche schon analoge Medien, um sozusagen auch Selbsthilfe zu praktizieren. Insofern lag da so eine Anpassung an die digitale Lösung vielleicht nahe. Und zuletzt ist natürlich auch ein Fach, in dem wir viele Diagnosen haben, wie Sie eben schon gesagt haben, auch spezifische Phobien. Das kann man weiter differenzieren, sodass auch diese Diversität oder die Anzahl von Digas sich möglicherweise daraus erklärt.
Um nochmal einen Schwenk zurück zu unserem Ausgangsthema zu machen, können Sie sich vorstellen, dass künftige DIGAs mit einer viel stärkeren Einbindung von KI-Chatbots arbeiten? Also diese aktuellen DIGAs sind ja im Wesentlichen verhaltenstherapeutische DIGAs, die bestimmte Verhaltenstherapien quasi digital nachstellen. Aber man könnte sich ja auch vorstellen, dass KI-Chatbots da, sagen wir mal, echte Gesprächstherapien machen im Rahmen einer solchen DIGA, damit zertifiziert und vielleicht sicherer als unzertifiziert.
Ja, das wäre aus meiner Sicht durchaus denkbar. Ein Punkt, den Sie auch gerade angesprochen haben, ist natürlich auch, viele haben vielleicht, was wir bei den Digas sehen, wir können das digitalisieren, was gut digitalisierbar ist. Und das ist eben häufig kognitive Verhaltenstherapie. Damit gehen andere Psychotherapierichtungen, systemische Psychotherapie, Tiefenpsychologie, auch Analyse natürlich ein Stück weit verloren. Also das ist sicherlich auch was, was man sich bei der Hinwendung zu DIGAs und auch KI nochmal bewusst machen muss. Aber es wäre sicherlich ein Vorteil, weil wir bei DIGAs eine sehr klare Zulassungspflicht haben. Wir haben eine systematische Erfassung und Testung, wann es zu kritischen Interaktionen kommt. Also all das könnte Risiken senken. Das, was sicherlich eine Herausforderung bleibt, das ist die hohe Dynamik in der Interaktion mit Chatbots. Also DIGAs arbeiten ja nach meinem Verständnis mit sehr standardisierten Inhalten. Ich kann teilweise noch Module oder Schwerpunkte wählen, aber es gibt einen klar umrissenen Therapie- und Inhaltsrahmen. Wenn ich natürlich mit einem KI-Chatbot jetzt thematisch ganz frei sprechen kann, könnte ich mir vorstellen, dass wir durchaus auch Herausforderungen erleben, wie ich das erfasse, wie ich es auch zulasse oder wie ich damit umgehe, wenn Updates kommen, weil wir sehen, dass KI sich sehr schnell weiterentwickelt und sich dann möglicherweise auch inhaltliche Änderungen ergeben. Das könnte ich mir jetzt eine Herausforderung vorstellen.
Das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung, das glaube ich auch. Wir kommen langsam zum Ende. Bevor wir uns verabschieden, würde ich gerne nochmal das Thema wechseln. Sie sind nämlich nicht nur Psychiater, Hochschullehrer und Forscher im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie, sondern Sie sind auch Mitgründer eines digitalen Startups. Das haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt. Das ist Vivam. Und das Vivam entwickelt ein Praxisverwaltungssystem für die ambulante Psychiatrie. Ganz anderes Thema jetzt, aber wie kam es denn zu dieser Gründung, Herr Augustin?
Ja, die Firma ist einem Forschungsprojekt an der RWTH Aachen entsprungen. Das Projekt heißt 6G Rotam, wurde gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, und zwar im Förderaufruf Startup Connect. Und da stand sozusagen schon im Namen, dass auch ein Startup oder eine Ausgründung hier das Ziel dieser Förderung ist. Ausgangspunkt für das Forschungsprojekt war erstmal die Frage, wie wir in neuen mobilen Netzen, also 6G-Netzen, große Datenmengen auch von Sprachmodellen austauschen. Und wir haben uns dann mit dem sensiblen Anwendungsbereich Medizin auseinandergesetzt und da sicherlich auch ein Stück weit durch meine Erfahrung gesehen, eigentlich ist Psychotherapie einer der Bereiche, in dem wir in absolut sensibelsten Bereichen sind. Wir haben den Beginn der Digitalisierung auch mit Videotherapie, aber das, was kommen wird, wird die Notwendigkeit mit sich bringen, dass wir auch technisch sozusagen weiter forschen und da vorankommen. Und in dem Projekt ist eben auch deutlich geworden, dass Psychotherapeutinnen unglaubliche Probleme in der Arbeit haben, weil sie viel Zeit mit Wartelisten verbringen, mit Patientenkoordinierung, aber eben auch mit Dokumentation. Und dass das eigentlich der Bereich ist, in dem sie Unterstützung benötigen und wo gleichzeitig aufgrund dieser sensiblen Daten auch Vorbehalte gegen Cloud-Lösungen vorhanden sind. Also die Frage, wie gehe ich mit sensiblen Daten um? Wenn ich auf Papier dokumentiere, dann bleiben ja alle Daten im Raum. Wenn ich die jetzt aber digitalisiere und in der Cloud verarbeite, gehen die raus. Und das ist vielleicht auch was, was ich als Patient nicht möchte, wenn ich da über Ängste, Suizidalität oder Sexualität spreche, dass ich mich nicht wohlfühle bei dem Gedanken, diese Daten werden extern verarbeitet. Und das hat uns dann letztlich dazu geführt, dass wir den Einsatz von einer lokalen, datensicheren KI-Lösung vor Ort entwickeln, die also auf einem Endgerät im Therapieraum läuft. Das heißt, die Daten werden dort vor Ort digital verarbeitet und gehen eben nicht mehr raus, um sozusagen hier Vertrauen sowohl für Psychotherapeutinnen als auch für Patientinnen zu schaffen.
Was sind denn da so Ihre Erfahrungen als Psychiater mit genau solchen sensiblen, nenne ich es jetzt mal, Themen in der IT-Startup-Welt? Da sind ja so Leute wie Investoren unterwegs, mit denen Sie sich unterhalten müssen. Dringen Sie mit diesen Themen durch? Kommen da Interesse oder gelten Sie eher so als der, ich sag's mal etwas salopp, der Spielverderber, der alles, was technisch Spaß macht, einfach nur verkompliziert?
Ja, es gibt, ich würde sagen, es gibt beide Seiten durchaus. Die Herausforderung für den Datenschutz wird durchaus gesehen, auch die natürlich die gesetzlichen, die regulatorischen Vorgaben. Und wenn ich mich in den Punkt hineinversetze, was würde ich mit einem Therapeuten besprechen und würde ich dann wollen, dass diese Daten erfasst werden und möglicherweise auch den Raum oder eben das System verlassen, dann sehen wir da durchaus auch viel Verständnis. Und dazu muss man sagen, gibt es ja, glaube ich, einen generellen technologischen Trend hin zu lokalen KI-Lösungen, bei denen auch Unternehmen sagen, wir haben Betriebsgeschäftsgeheimnisse, die will ich eigentlich vor Ort behalten, sei es auch IP, die ich vor Ort behalten will, die will ich gar nicht in die Cloud laden, auch wenn ich eigentlich dem Betreiber vertraue. Aber es gibt Dinge, die ich eigentlich lokal verarbeiten will. Und das ist sicherlich deshalb ein Bereich, der hier in der medizinischen Anwendung besonders interessant ist.
Vielleicht nochmal konkret, was will Vivam besser machen als andere psychotherapeutische IT-Systeme, die ja eigentlich überwiegend tatsächlich auch nicht in der Cloud sind, sondern vor Ort in der Praxis laufen?
Ja, das Wesentliche ist sicherlich, dass es ein Endgerät gibt mit einem Mikrofon, das in der Sitzung genutzt werden kann, wenn beide Personen einverstanden sind, dass also das Gespräch transkribiert und aus diesem Gespräch dann eine digitale Dokumentation erstellt. Das hat den Vorteil, dass ich als Psychotherapeut direkt digital die Daten vorhanden habe. Ich kann die verändern, ich kann die aber dann auch einerseits nutzen, um sie in mein System zu übertragen, datensicher. Ich könnte sie mit Patienten teilen, damit sozusagen auch die Person mir gegenüber weiß, was haben wir besprochen, wo waren wir letzte Woche. Und die Dokumentation nimmt für Psychotherapeutin große Zeiten in Anspruch, sodass man überlegen kann, gewinnen wir dadurch nicht Freiraum, dass sie möglicherweise auch im besten Fall auch mehr Menschen behandeln können. Und zum anderen dient Dokumentation eben auch als Qualitätssicherung und auch für super Intervisionen mit KollegInnen. Also das heißt, die hat eigentlich einen sehr großen Wert, ist aber zurzeit etwas, wo sich PsychotherapeutInnen in der Sitzung direkt mit befassen müssen. Ich muss mich eigentlich aufs Gespräch konzentrieren, auch auf den Augenkontakt, muss aber zeitgleich Notizen machen oder versuche das zu machen, weil ich auch eng getaktete Termine habe, sodass in dem Sinne eine Unterstützung uns da sehr sinnvoll erscheint, aber eben dann auf einer lokalen, datensicheren Ebene.
Sie selbst sind an der Hochschule, in der Lehre, in der Forschung unterwegs im Moment. Können Sie sich vorstellen, unter diesen neuen Dokumentationsbedingungen, nenne ich es jetzt mal, irgendwann selbst als ambulanter Psychotherapeut zu arbeiten?
Durchaus. Also ich empfinde das zurzeit als Privileg und als sehr spannend, wo ich sein darf an dieser Schnittstelle von Lehre, Forschung und klinischer Expertise. Aber ich habe jahrelang im Krankenhaus, auch in den Ambulanzen gearbeitet und ich habe das immer sehr gerne gemacht. Und insofern ist das was, wo, ja, wo ich auch herkomme und was für mich immer eine Möglichkeit bleibt. Also auch ambulant als ärztlicher Psychotherapeut zu arbeiten, wäre etwas, was mir jederzeit vorstellen kann.
Wir sind gespannt. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ich
Danke
habe
Ihnen.
gesprochen mit Professor Marc Augustin, Professor für Soziale Medizin an der Evangelischen Hochschule in Bochum. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für euer Interesse an unserem Podcast. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei beim eHealth Talk, dem eHealth.com Podcast für ein besseres Gesundheitswesen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Auf bald.